zum Anfang für euch eine Frage. Wer von euch hat sich schon mal etwas vorgenommen? Irgendeinen Plan? Irgendwas, wo ihr gesagt habt, ja, das nehme ich mir jetzt ganz fest vor. Da will ich unbedingt drauf achten. Gibt's sowas? Habt ihr euch schon mal was vorgenommen? Bestimmt, oder? Ah, bin ich ganz sicher, jeder nimmt sich manchmal was vor. Gell, da ist es sowas wie vielleicht mein Zimmer aufräumen oder, weiß nicht, was haben wir denn noch? Wenn es nicht das Zimmer aufräumen ist. Hast du dir schon mal was vorgenommen? Nee. Noch nie? Und wenn es nicht ist, so zum Beispiel für die nächste Schularbeit oder sowas, vielleicht doch mal ein bisschen noch was zu machen oder so? Auch nicht? Naja, wenn man sich nichts vornimmt, dann kann man auch nichts falsch machen. Ne? Das ist ganz klar, da ist jemand ganz geschickt, ganz intelligent und sagt, wenn ich nicht weiß, wohin ich will, kann ich auch nicht falsch laufen. Das ist natürlich ganz klar. Schauen wir mal, Elias, hast du dir schon mal was vorgenommen? Bestimmt, oder? Lernen? Schule? Das hört sich doch. Schau, also gibt's schon. Die Maya lernt schon auch, gell? Ja, du weißt es besser. Und hat es geklappt? Hast du dann auch gelernt für die Schule oder war das schwierig? Hat geklappt? Super. Na schau, hast du dir auch schon mal was vorgenommen? Na gell, das Zimmer? Einmal nur. Und hat es geklappt? Ja, wirklich? Das ist gut. Na, das ist doch schon mal etwas. Also wenn ich mir einmal vornehme, das Zimmer aufzuräumen, das ist eigentlich sehr geschickt, wie du das formulierst. Ich nehme mir vor, einmal das Zimmer aufzuräumen. Davon können wir alle lernen. Okay. Hast du dir auch schon mal was vorgenommen? Ja? Ich glaube schon, bestimmt. Ganz bestimmt, wenn es sowas ist, wie den Teller aufzuessen oder sowas, ne? Damit nicht immer was drauf bleibt. Ne? Mal schauen. Oh, hast du dir auch schon mal was vorgenommen? So einen Plan gemacht? So einen richtigen Plan? Ja, nicht, gell? Am Anfang machen andere Pläne für dich. Das kommt noch. Im Traum schon, auf jeden Fall. Ja, von Träumen haben wir heute schon gehört. Ich will euch eine Geschichte erzählen von einem Mädchen, die sich etwas vorgenommen hat. Ich bin über Silvester immer mit Teenager, die sind schon ein bisschen älter als ihr, auf einer Freizeit. Und am Silvesterabend, am 31. geben wir immer ein Kuvert aus mit einem Blatt. Und auf dieses Kuvert, auf dieses Blatt dürfen die sich etwas aufschreiben, was sie sich fürs nächste Jahr vornehmen. Ja, die machen auch Pläne. Die sind schon ein bisschen älter, da macht man das halt einfach. Und ein Jahr später, dieses Jahr, bei der Silvesterfreizeit, hat dieses Mädchen, sie heißt Natalie, hat sie eine Andacht gehalten. Am letzten Tag, am 31.12.2019, am letzten Tag des Jahres. Und sie hat eine Andacht gehalten vor der ganzen Gruppe. Ist gar nicht schwierig. Sie hat gesagt, was ihr wichtig ist, was das mit Gott zu tun hat. Und alle haben sich riesig gefreut darüber. Und als sie am Abend ihr Kuvert aufgemacht hat, was sie letztes Jahr geschrieben hat, da musste sie ganz laut lachen. Wer kann sich vorstellen, wieso sie ganz laut lachen musste? Maya, hast du eine Idee? Was könnte in diesem Kuvert gestanden haben, was sie aufgemacht hat? Aha, ganz genau, was denn? Was wollte sie machen? Genau, eine Andacht halten. Sie hat sich ein Jahr vorher an Silvester vorgenommen, nicht immer den Mund verschlossen zu haben, sondern sich mit einzubringen und eine Andacht zu machen. Und tatsächlich, am letzten Tag des Jahres, wo dieses Vorhaben noch hätte gelingen können, da hat sie am Morgen diese Andacht gehalten und am Abend öffnet sie das Kuvert und zumindest diesen Teil von dem, was da drauf stand, ist an dem Tag noch selber in Erfüllung gegangen. Jetzt würdet ihr euch vielleicht sagen, Mensch, wieso redet der immer so von Plänen? Wir sind doch noch jung, wir haben nicht so viele Pläne. Aber ich glaube, wir machen uns alle Pläne. Wir sagen das nicht so, wir reden nicht so gerne drüber. Aber so ein bisschen Pläne haben wir alle, wenn es nur darum geht, was wir vielleicht mal werden wollen, was uns interessiert. Oder ja, wenn wir auch an die Familie denken, so ein paar Pläne gibt's immer. Und es gibt einen Bibelvers, den möchte ich euch vorlesen. Er steht in Sprüche 3, Vers 3. Und da heißt es, befiehl dem Herrn deine Werke. Und als Werke kann man auch dein Vorhaben einsetzen. So wird dein Vorhaben gelingen. Also die Bibel sagt uns, wenn ihr euch Pläne macht, große und kleine, ganz egal, dann tut nicht nur selber euer Bestes dafür geben, sondern vergesst nicht, euer Vorhaben Gott abzugeben. Der erinnert euch und manchmal führt das auch so, dass dein Vorhaben in letzter Minute, quasi am letzten Tag des Jahres, noch in Erfüllung geht. Aber nur, wenn ihr eure Gedanken ihm auch immer mitteilt und ihm sagt, was ihr euch vornehmt und auch ihm darum bittet, dass er euch Kraft dafür gibt. Ich wünsche euch für dieses neue Jahr alles, alles Gute. Und wenn ihr euch auch im Geheimen ein paar Vorhaben vorgenommen habt, dass die auch in Erfüllung gehen. Gute Vorsätze. Sie sind manchmal ein gewisses zweischneidiges Schwert. Ich habe schon gesagt, wenn man sich keine Vorsätze macht, keine Pläne, dann kann man auch nicht daran gemessen werden. Im Grunde genommen ist es viel leichter, sich nichts vorzunehmen. Und doch, und ich weiß nicht, ob ihr da anders seid als ich, mein Herz nimmt sich viel vor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich immer alles aufschreibe, ob ich immer einen Zettel nehme, ob ich mir das notiere, in ein Kuvert stecke und wirklich ein Jahr später schaue, ob das in Erfüllung gegangen ist. Aber ich weiß, selbst wenn ich nicht das mit dem Papier mache, mein Herz nimmt sich trotzdem viel vor. Wenn ich an mich denke, dann denke ich an vieles, wo ich auch wachsen möchte. Dann denke ich an vieles, wo ich ein inneres Brennen habe, eine Sehnsucht in meinem Leben, wo ich merke, ich will nicht unbedingt am Ende 2020 dort stehen, wo ich am Anfang 2020 stand. Ich wünsche mir Veränderung. Stillstand ist ja nicht Leben. Wer von euch hat sich insgeheim oder vielleicht auch ganz bewusst für dieses Jahr, was vor uns liegt, etwas vorgenommen? Der darf mal die Hand heben. Ein paar zögernde Hände sehe ich schon. Ein paar zögernde Hände gibt es. Und wer von euch kennt diesen Satz, diesen Wunsch, bleib so wie du bist, der darf jetzt mal die Hand heben. Wer den schon mal gehört hat, vielleicht auch. Ich persönlich kann mit diesem Wunsch immer ganz wenig anfangen. Ich will gar nicht so bleiben, wie ich bin. Mir sind doch die Dinge viel zu bewusst, bei denen ich nicht glücklich bin. Ich weiß natürlich auch, dieser Wunsch zielt meistens auf die Dinge ab, die andere an einem positiv empfinden. Wo andere sagen, Mensch, du bist eigentlich ein von Grund auf ordentlicher, angenehmer, wunderbarer Kerl und ich freue mich, dass du in der Gemeinde bist. Das ist eigentlich wunderbar. Das ist eigentlich etwas Schönes. Und trotzdem, bleib so wie du bist, das triggert bei mir, das löst in mir auch immer das aus, darüber nachzudenken, wo ich merke, ich will gar nicht so bleiben, wie ich bin. Ich wünsche mir Wachstum, ich wünsche mir etwas, ein Ziel, ich wünsche mir etwas zu erreichen, ich wünsche mir ein Stück weit woanders zu stehen, als ich am Anfang des Jahres noch war. Vorhaben, wir alle kennen sie, wir alle haben so unsere Erfahrungen damit gemacht. Wir alle wissen, wie gefährlich das ist, sich etwas vorzunehmen. Und wir alle wissen, selbst wenn man sich etwas vornimmt, darüber öffentlich zu sprechen, das ist manchmal eine ganz gefährliche Geschichte. Es gibt einen Bibelvers, der uns erklärt, wieso das so schwierig ist mit unseren Vorhaben. Er steht im Römerbrief im 7. Kapitel. Und dort lese ich die Verse 18 und 19. Paulus sagt hier aus dem Zusammenhang ein bisschen gerissen, wieso er mit seinen Vorhaben manchmal so an seine Grenzen kommt. Wieso das so schwer ist. Und im Römerbrief, 7. Kapitel 18 und 19, da geht er der Sache wirklich auf den Grund. Er greift die Wurzel allen Übels am Schopf. Er sagt hier, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Deshalb werde ich niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch darum bemühe. Ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Paulus weiß, wenn er in sich hineinschaut, und wenn das sich mal Paulus äußert und jemand würde zu ihm sagen, bleib so, wie du bist, dann würden wir ganz genau verstehen, wie ich mich manchmal fühle, wenn ich diesen Satz höre. Aber er weiß, in mir gibt es nicht nur das, was nach dem Guten strebt, sondern es gibt auch diese Schwäche, das, was in meinem Leben nicht klappt, wo ich nicht die Kraft habe, wo ich manchmal mich an die Seitenlinie setze und meinem Leben zuschaue und merke, eigentlich wollte ich das nicht. Ich wollte hier nicht stehen, ich wollte das nicht erleben, ich wollte das nicht gesagt haben. Ich wünschte, ich hätte das nicht getan. Ich wünschte, ich wäre an der Stelle anders gewesen. Ich möchte mit euch über eine Person nachdenken, die wir alle gut kennen. Diese Person ist einer von den 12 Jüngern und er ist mir unglaublich ans Herz gewachsen. Wir kennen ihn alle gut, sein Name ist Petrus und an der Stelle, wo wir anfangen, über ihn nachzudenken und wo ich mit euch seine Geschichte anhand aller Evangelien aufzeige, an dieser Stelle ist er mit Jesus schon ungefähr 3 Jahre unterwegs gewesen, 3 Jahre und ein bisschen was. Er hat also schon die größte Zeit des Wirkens und Wandelns Jesus auf dieser Erde erlebt, miterlebt, erfahren, hat ihn gesehen, hat ihn beobachtet, hat geguckt, wie redet er, wie gibt er sich, was kann ich von ihm lernen, er ist mein Meister, ich bin sein Schüler. Er hat diese Möglichkeit genutzt, er hat alles beobachtet und er hat sich vorgenommen, in diesen Fußstapfen weiterzugehen. Und ich nehme euch mit in eine Begebenheit, wo er sich etwas vornimmt. Etwas vornimmt, was ich zutiefst positiv empfinde. Und ich werde an der Stelle ein bisschen durch die Evangelien springen. Da ist mal Johannes dabei, da ist mal Lukas dabei, mal ist Markus dabei, mal Matthäus. Diese 4 Berichte über das Leben Jesu hier auf Erden, die ergänzen sich an der Geschichte Petrus auf eine fast schon, ja, auf eine wunderbare Art und Weise. Jedes Evangelium bringt noch etwas dazu. Und wenn wir an der Stelle nicht bei einem bleiben, sondern es parallel lesen zu den anderen Geschichten, ergibt das Ganze ein Bild, was ich unglaublich faszinierend empfinde. Beginnen möchte ich im Johannesevangelium im 13. Kapitel. Und wer eine Bibel hat, der darf gerne mit mir aufschlagen. Johannes 13, die Verse 36 bis 38. Johannes 13, die Verse 36 bis 38 und wir kommen in eine Situation, in der Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt, kurz bevor alles sich entwickelt mit Verhaftung, später Kreuzigung und dem Ende von Jesu Geschichte hier auf Erden. Johannes 13, die Verse 36 bis 38. Jesus hat vor dieser Antwort des Petrus gesagt, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid mit mir 3 Jahre und ein paar Monate unterwegs gewesen. Ihr habt alles hinter euch zurückgelassen, ob ihr Fischer wart oder was auch immer ihr als Beruf hattet. Ihr habt alles zurückgelassen und habt euch auf das Wagnis eingelassen, mit mir durch dieses Leben zu gehen. Und jetzt sagt Jesus, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hingehen? Ich glaube, es ist nicht verwunderlich, dass Petrus an dieser Stelle sagt, das kann nicht sein. Und so sagt er, Johannes 13, Vers 36 bis 38, Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir dieses Mal nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir dieses Mal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Petrus sagt, wo Jesus ist, da will auch ich sein. Und alles, was sich zwischen mich und Jesus stellt, bin ich bereit, mit meinem Leib und Leben für einzustehen. Also wenn das nicht ein gutes Vorhaben ist, dann weiß ich nicht, was wir uns vornehmen können. Enge Gemeinschaft, nichts zwischen mich und Jesus kommen lassen, das ist doch wohl ein Vorhaben, das wirklich lohnenswert ist. Nichts und niemand soll mich trennen von Gott. Und das haben wir gesungen zum Beginn dieses Gottesdienstes. So ein Vorhaben ist eine gefährliche Sache. Er hat es geäußert im Beisein der Jünger. Alle waren da, alle haben es gehört. Wenn man das macht, dann fühlt man sich manchmal noch etwas mehr motiviert, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Damit man nicht als jemand gilt, der nur redet, aber nichts dahinter. Petrus nimmt sich etwas vor und wir können jetzt in der Entwicklung dieser Geschichte sehen, wie es weitergeht und ob er seinem Vorhaben treu bleibt. An dieser Stelle möchte ich Johannes 18, Vers 10 lesen. Ein paar Kapitel später, das Johannesevangelium zeigt hier nochmal am Ende von Jesu Wirken, was ihm wichtig ist und führt hier mit einigen Kapiteln die wichtigsten Lehren Jesu auf. Aber alles ist noch dieselbe Szene. Sie sind draußen, sie haben das letzte Abendmahl gehalten, sie sind im Garten Gethsemane in Jerusalem und es kommt die Stunde, an der Jesus verraten wird und mit einer Prozession an Soldaten und Gelehrten kommen sie, um Jesus zu verhaften. Jesus hat gesagt, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hingehen. Und Petrus sagt, ich will mein Leben für dich lassen. In Johannes 18, Vers 10 steht nun also auch, Simon Petrus aber hatte ein Schwert. Er zog es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Jetzt bin ich nicht sicher, ich brauche mal einen oder eine Freiwillige. Wer kann mal ganz kurz sich neben mich stellen? Wer traut sich? Ich habe kein Schwert dabei, ihr braucht keine Angst haben. Ist niemand da? Sehr gut. Du bist der Knecht. Malchus ist dein Name. Ich habe ein Schwert, egal ob ich Rechts- oder Linkshänder bin. Um ihr das Ohr abzuschneiden, da müsste ich ein Chirurg sein. Ich habe aber leider nur eine große Klinge. Ich gehe schwer davon aus, dass ich nicht versucht habe, dir das Ohr abzutrennen, sondern meinen Schwung mit dem Schwert so diese Richtung hatte. Und wahrscheinlich hast du einfach deinen Kopf schräg gelegt, sodass du dem noch ein Stück weit ausweichst und das Schwert trifft sie nur noch am Ohr. Ich bin mir ganz sicher, er hat nach dem Kopf gezählt. Er war bereit, hier ins Volle zu gehen. Ihr werdet vielleicht sagen, ob das gut ist oder schlecht, dürfen wir, sollten wir sowas als Christen tun? Darüber können wir diskutieren. Aber Fakt ist doch, dass Petrus an der Stelle bereit war, einen Schritt nach vorne zu gehen, sich vor ihn zu stellen, sein Schwert zu zücken und wirklich alles für ihn zu geben. Wenn jemand jemanden umbringt mit dem Schwert, der wird auch durchs Schwert sterben. All diese Gedanken, diese Bibelverse kommen uns vielleicht auch im Kopf. Aber Petrus war bereit, hier alles zu geben. Ich muss sagen, ein Stück Bewunderung springt in meiner Brust für diesen Petrus mit, der vielleicht manchmal viel sagt, ja, aber auch bereit ist und an der Stelle wirklich alles gibt. Ich möchte mit euch weiterlesen. Johannes, selbes Kapitel 18, die Verse 15 bis 17. Jesus heilt diesen Knecht. Er, und das wird berichtet Lukas an der Stelle, es wäre zu viel, alles nachzuschlagen. Er will nicht, dass wir ihn mit Waffen verteidigen. Er sagt, er hat das gar nicht nötig. Unser Gott verteidigt sich selbst. Er braucht nicht uns, die wir uns in die Luft sprengen oder meinen, Kreuzzüge zu machen oder etwas Ähnliches. Nein, so ist Gott nicht. Aber er lässt sich auch verhaften und er geht, wird abgeführt. Petrus erinnert sich, was Jesus gesagt hat und will seinem Vorhaben weiter treu bleiben. Und so lese ich in Johannes 18, Vers 15 bis 17 das Folgende. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger. Dieser Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des hohen Priesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da kam der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, heraus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sprach: Ich bin's nicht. An dieser Stelle merken wir, Vorhaben sind wirklich eine ganz schwierige Kiste. Vorhaben sind kein Vorhaben, wenn sie von alleine gehen. Wir würden niemals von einem Vorhaben sprechen, von einem guten Vorhaben, einem Wunsch fürs neue Jahr, wenn das automatisch passieren würde. Keiner nimmt sich vor, weiß ich nicht, vielleicht jeden Tag ein bisschen zu trinken, es sei denn, wir sind wirklich ganz vergesslich und ernähren uns ganz ungesund und trinken zu wenig, dann kann man das schon machen, aber wir trinken automatisch, ein wenig zumindest. Wir würden uns das nicht vornehmen, es passiert einfach. Petrus nimmt sich etwas vor, was schon ein Wagnis ist, und er ist auch bereit, alles zu geben. Und jetzt geht Jesus tatsächlich auch weg und er geht mit. Ich meine, hier lesen wir immerhin, dass nur 2 von 12 Jesus gefolgt sind. Insofern muss ich immer noch sagen, Petrus ist eigentlich auf einem guten Weg. Er ist immer noch dran. Er lässt ihn nicht alleine. Und um auch dort hineinzukommen, ist er vielleicht bereit, ihn einmal zu verleugnen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihm das bewusst gewesen ist oder ob er das einfach tut und die Erkenntnis kommt erst später. Aber er lässt Jesus nicht allein. Wie hättet ihr euch in der Situation entschieden? Ich komme nicht hinein, ich erreiche mein Ziel nicht, ich kann nichts tun. Oder vielleicht doch alles tun, was möglich ist. So Fragen der Ethik. Das eine tun, was auch nicht unbedingt gut ist, um ein anderes, größeres Ziel vielleicht zu erreichen. Das ist immer schwierig. Ich möchte an der Stelle ins Matthäusevangelium schauen und dort lesen, wie es weitergeht. Und im Matthäusevangelium, das 26. Kapitel, lese ich ab Vers 69 bis 75. Das sind 6 Verse. 26, Vers 69 bis 75, wie sich dieses Geschehen jetzt weiterentwickelt. Matthäus 26, Vers 69 bis 75. Petrus war immer noch im Hof. Da trat eine Dienerin auf ihn zu und sagte: Du gehörst doch auch zu Jesus, diesem Galiläer, das haben wir gehört. Aber Petrus bestritt das laut: Ich weiß nicht, wovon du redest. Als er danach in den Vorhof hinausging, bemerkte ihn eine andere Dienerin und sagte vor allen Leuten: Der da gehört doch auch zu diesem Jesus von Nazareth. Doch Petrus behauptete wieder, und diesmal schwor er sogar: Ich kenne den Mann gar nicht. 2. Kurze Zeit später kamen einige von den Leuten, die im Hof standen, und sagten zu Petrus: Natürlich gehörst du zu seinen Freunden, dein Dialekt verrät dich. Da rief Petrus: Ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. In diesem Augenblick krähte ein Hahn und Petrus fielen die Worte ein, die Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du 3-mal geleugnet haben, mich zu kennen. Da ging Petrus hinaus und weinte voller Verzweiflung. Unsere Vorhaben sind wenn wir sie nicht dem Herrn befehlen, sondern nur aus uns selbst versuchen zu erfüllen, an manchen Stellen fast dem Scheitern, ja, ausgesetzt, ausgeliefert. Befiehl dem Herrn deine Wege, so wird dein Vorhaben gelingen. Ellen White schreibt, wenn er zuvor im Garten mit Jesus gewacht hätte und mit ihm gebetet hätte, dran gewesen wäre an seiner Gottesbeziehung, nicht nur an dem, was in ihm ist, seine Sehnsüchte, seine Wünsche, Jesus nicht alleine zu lassen, sondern seine geistige Beziehung an der Stelle stärker gewesen wäre, dass Petrus mehr Kraft gehabt hätte. Wenn ich das auf mich übertrage und überlege, mit den Dingen, die ich mir vornehme, lege ich die auch immer wieder Gott vor? Suche ich immer wieder sein Angesicht? Ist mir bewusst, dass meine Kraft oder dass die Entscheidung über das Gelingen oder das Misslingen meines Vorhabens, dass das ganz oft in meiner geistigen Beziehung liegt? Ist euch bewusst, dass vieles, an dem wir vielleicht manchmal ja wie so in einer Sackgasse stehen und gar nicht wissen, wie es weitergeht, dass auch das manchmal mehr mit unserer geistigen Beziehung zu tun hat als unserer Kraft tatsächlich? Ich kann Petrus nachvollziehen. In dieser Erkenntnis, ich habe etwas falsch gemacht, weint er und verlässt diesen Hof. Wenn ich an mich zurückdenke, fallen mir viele Geschichten ein, an denen ich ähnlich reagiert habe. Was macht ihr, wenn ihr jemanden enttäuscht habt? Was tut ihr dann? Ganz oft sind wir mit uns selbst beschäftigt. Er weint bitterlich, er ist über sich selbst betroffen, bestürzt. Er kommt mit sich, seinem Verhalten nicht zurecht, er sucht das Weite. Ich weiß noch, als ich mit meinen Geschwistern, vielleicht diese Größe hatte, wir haben ganz viel ausgefressen. Die Polizei kannte unsere Familie als die Rasselbande der Torner Straße. Da haben wir gelebt. Wir waren ein Stück weit, zumindest Viertel bekannt. Das Krankenhaus kannte uns mit Namen und irgendwie ist bei uns vier Jungs alles passiert, was so passieren kann. Wir hatten mehr Blödsinn im Kopf, als gut für uns ist. Und an einem Tag sind wir wieder mal herumgestreunert und wir haben ein altes, verlassenes Haus gefunden. Naja, sowas findet man eben, gell? Wie man andere Dinge auch findet. Aber dieses alte verlassene Haus, das war ungefähr so attraktiv wie eine Münze, die man auf dem Boden findet. Die hebt man ja schließlich auch auf. Und wir haben uns überlegt, dieses alte verlassene Haus, da muss man auf jeden Fall irgendwie reinkommen. Und wir haben auch gesehen, da im ersten Stock, da ist ein Fenster eingeschmissen, da ist schon mal irgendwas passiert. Wir sind dort hinaufgeklettert, haben nach innen diesen Knauf abgemacht, sind dort reingegangen und haben gemerkt, boah, hier ist ja schon jahrzehntelang niemand mehr drin gewesen. Es roch ganz alt, alles war alt und schimmelig und furchtbar, aber der tollste Spielplatz, den sich ein kleiner Junge vorstellen kann. Als wir jedes Stockwerk anschauten, merkten wir im Dachgeschoss, dass der Boden leicht unter unseren Füßen nachgab. Und eine dieser Ideen, von der ich nicht weiß, wieso sie manchmal in Köpfe von Kindern kommen können, ist mir ein Rätsel, war, wenn wir uns an diese Dachbalken hängen und ganz stark hüpfen, könnten wir es schaffen, dass dieser ganze Dachboden einstürzt. Gedacht, getan, wir hingen an diesen Balken, stampften, was wir konnten, es staubte, krachte und irgendwann tatsächlich hat sich dieses Überbleibsel von Materialien, die vielleicht irgendwann mal stabil waren, tatsächlich seinen Weg nach unten gebahnt und wir hingen dort oben und mussten erstmal eine Möglichkeit finden, dann an den Balken wieder runterzukommen, weil daran hatten wir natürlich auch nicht gedacht, als wir da oben dann das Stampfen anfingen. Das Problem war nur folgendes. Dieses Haus hatte Nachbarhäuser und die wurden noch bewohnt. Und diese Nachbarn, den fällt meistens auf, wenn irgendwas losgeht. Die haben gehört, da ist ein furchtbarer Krach. Sie wussten nichts von irgendwelchen Abrissarbeiten und eine Firma war auch nicht da. Irgendwas scheint hier nicht ganz richtig zu sein. Sie taten, was jeder von uns tun würde. Sie riefen die Polizei an und die Polizei tat, was ihr Job ist. Sie fuhren mit einem Streifenwagen vor. Wir haben das mitbekommen. Oh, da draußen steht die Polizei. Jetzt geht's uns an den Kragen. Das Gute war, die Polizei musste sich auch erstmal einen Weg in dieses Haus bahnen und wir hatten ein paar wertvolle Minuten. Bevor sie es schafften, unten die Tür zu öffnen und in dieses Haus zu gehen, hatten wir uns aufs Dach gewagt und an der Dachrinne nach unten gehangelt. Sollte man nicht machen. Wir waren so schnell weg und fühlten uns wie die Könige. Jawohl, eine Rasselbande, unglaublich kleinkriminelle Kinder, so waren wir damals. Bis uns eine Sache aufgefallen ist. In unserer Genialität haben wir unsere Fahrräder direkt vor dem Tor abgesperrt. Und die Polizei dachte sich, naja, die werden bestimmt ihre Fahrräder wieder haben. Uns fiel keine Geschichte ein und wir waren sehr erfinderisch, die wir unseren Eltern hätten erzählen können, die erklärt, wieso alle unsere Räder, und das waren wirklich keine teuren Räder, auf einmal geklaut worden sind. Also wussten wir, wir müssen in den sauren Apfel beißen, wieder zurückgehen und uns stellen. Ihr könnt euch vorstellen, wir waren nicht unbedingt erpicht darauf, wieder vor unsere Eltern zu kommen. Wenn wir etwas ausfressen, dann meiden wir das. Wenn ich mich daneben benehme, dann bin ich eine ganze Zeit lang mit mir selbst beschäftigt. Und dann muss ich meinen Stolz runterschlucken. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann auch den Weg zu dieser Person gehe, wo ich mich daneben benommen habe. Als Kinder ist das manchmal noch schwieriger und wieder vor unsere Eltern zu kommen, war für uns ganz arg unangenehm. Ich weiß nicht mehr, was wir machen mussten. Unsere Eltern waren auch sehr erfinderisch in Dingen, wie wir Dinge wieder gut machen mussten. Aber es war bestimmt nicht einfach. Die Sache ist die, Petrus tut das, was jeder von uns machen würde. Er rennt weg. Er rennt weg im Angesicht seiner Schuld, seines Versagens. Er ist mit sich selbst alleine. Und es passiert das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Jesus wird nicht nur gefangen genommen, er wird nicht nur ausgepeitscht, er wird nicht nur mit einer Dornenkrone besetzt und mit Stöcken draufgeschlagen, damit er Schmerzen erfährt. Er wird rausgeführt, er trägt den Balken bis zu dem Balken, der schon vorne vor dem Stadttor in die Erde gepflockt ist. Er wird ans Kreuz genagelt und er stirbt. Wir sagen immer, lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Und was wir zum Ausdruck bringen damit ist, was wir regeln können, das lasst uns regeln, lasst uns in Ordnung bringen, solange wir Zeit haben. Petrus hatte keine Zeit mehr. Ihm war keine Zeit mehr gegeben. Jesus starb und das Letzte, was Petrus mit Jesus verbannt, war diese Ankündigung, du wirst mich dreimal leugnen, ehe der Hahn kräht. Und Petrus wusste, ich hab's gemacht. Ich hab fürchterlich versagt. Ich hab's nicht geschafft. Und nicht wegen den Umständen, sondern das, was ich gesagt habe, das hab ich gesagt. Keiner hat mich gezwungen. Ich hätte gehen können. Ich hab's getan. Aber die Geschichte hört nicht auf. Ich lese jetzt mit euch aus dem Markus-Evangelium, 16. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Markus 16, 1 bis 8. Nachdem der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Toten zu salben. Früh am ersten Wochentag, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer zur Seite rollen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein langes, weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr, aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, an dieser Stelle hat er gelegen. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch versprochen hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Entsetzen hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, So erschrocken waren sie. Geht zu den Jüngern und zu Petrus. Wieso wird Petrus als einziger hier namentlich erwähnt? Irgendwas scheint doch Gott mit ihm vorzuhaben. Irgendwas scheint hier nicht das Ende dieses Kapitels zu sein. Irgendwie muss es also weitergehen. Und schon dieser Engel an dieser Stelle hat diesen Auftrag. Im Grunde genommen können wir gleich sagen, Gott weiß, hier gibt es noch etwas. Ich sende meine Boten, das sind die Frauen, aber Bote und Engel ist im Griechischen dasselbe Wort, Angelos. Ich sende meine Boten zu der Person, die mich braucht, die aufgrund seines Verhaltens, seines Fehlverhaltens von Schuld beladen ist und sonst keinen anderen Ausweg hätte. Ich will mich drum kümmern. Schon hier wird Petrus extra genannt. Wenn ich in Johannes weiterlese und ihr verzeiht, dass ich immer hupfe, ich nehme immer das Kapitel oder den Abschnitt, der uns am meisten Informationen über Petrus gibt, dann lese ich hier wieder in Johannes 20 die ersten 4 Verse. Johannes 20, 1-4. Hier wird noch einmal geschildert diese Situation, aber sie geht weiter. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und jetzt kommt's, da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Und das Spannende ist dieser letzte Vers. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus. Schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Wieso denkt ihr, ist der andere Jünger, von dem wir ausgehen, dass es Johannes war, wieso denkt ihr, ist er schneller? Oder andersrum, was denkt ihr, macht Petrus hier so langsam? Womit wird er sich beschäftigt haben? Ja, ja, Schuldgefühle. Bin ich? Genau, wir wissen, das ist Jesus, also der Jünger, der Jesus liebte, man sagt ihm, es ist Johannes und man sagt auch, wer viel liebt, dem wird viel vergeben. Also an der Stelle merken wir, da wo die Beziehung bereinigt ist, wo es nichts zu vergeben gibt, dort lässt es sich schnell laufen. Dort, wo etwas zwischen mir und euch steht, da wird es erst schwierig. Dort merken wir, müssen manche Grenzen überwunden werden, manche Hindernisse. Petrus hat das zweifelsohne auch gespürt und so war er hier langsamer. Aber ist das nicht spannend, wie detailliert die Evangelien hier Einblick geben über diese Person von Petrus? Im Anschluss, und ich lese Johannes 21, die Verse 15-17, lesen wir das Folgende. Und hier ist Jesus mit seinen Jüngern schon wieder zusammen. Als sie nun das Mahl gehalten hatte, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich haben? Spricht er zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wieso fragt Jesus Petrus dreimal die vermeintlich selbe Frage? Muss er das? Haben wir einen Gott, der an der Stelle den Finger in unsere Schuld legt und rumdreht? Kerstin? Ja. Ist das nicht eine gute Nachricht? Er sagt hier dreimal dieses Vergeben. Wir würden vielleicht sagen, Gott, wie oft habe ich dieses schon falsch gemacht? Und Gott nutzt diese Gelegenheit, ihm für jedes Mal klar zu machen, dafür bin ich gestorben, dafür bin ich gestorben, dafür bin ich gestorben. Und der Auftrag wird auch dreimal wiederholt. Gott sagt im Grunde genommen nichts anderes als Folgendes zu euch. Ich kenne eure Schuld. Sie ist mir bekannt. Wenn ihr sie zu ihm bringt, dann will er euch benutzen. Es gibt keine perfekten Menschen. Dafür ist er gestorben. Und er will euch gebrauchen. Trotz all der Dinge in unser aller Leben, die manchmal zwischen uns und Gott stehen. Wo wir selber uns nicht vergeben können. Wo wir selber gehindert werden. Wo wir diese Hindernisse spüren, gefangen sind in auch manchen sozialen Verwerfungen, die wir nicht mehr gerade kriegen können. Und Gott sagt, ich will dich benutzen. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Sei ein guter Hirte. Die Schuld macht dich nicht unmöglich für diese Aufgabe. Solange du sie mir übergibst, kann ich dich gebrauchen, will ich dich gebrauchen, bin ich bereit, sogar etwas zu sagen, wie auf diesen Felsen möchte ich meine Gemeinde bauen. Dieses Wort aus dem Korintherbrief, oh nein, das ist nicht Korintherbrief, das ist Matthäus 16, Vers 18. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Dieses Wort mit Felsen ist ein Sprachspiel. Fels ist Petra, griechisch. Petrus ist die lateinische Form von diesem griechischen Wort. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ist also nicht nur Petrus der Gemeinde, er ist schon gerufen. Gerufen, als Hirte voranzugehen. Aber der Fels, der Eckstein, das ist immer noch Gott. 1. Korinther 10, Vers 4. Der Fels aber ist Christus. 1. Samuel 2, Vers 2. Es gibt keinen anderen Fels wie unseren Gott. Psalm 18, Vers 32. Denn wo ist ein Gott außer dem Herrn oder ein Fels außer unserem Gott? Der Fels, auf dem wir stehen, der Eckstein, ist immer Jesus Christus. Aber er ruft uns auf, seine Schafe zu weiden, uns einzusetzen, unser alles zu geben. Diese beiden Geschichten, das, was im Hof passiert ist und das, was hier an dem Strand passiert, wo sie gemeinsam ein Mahl halten, ein Abendmahl, eine Erinnerung, dass dieses Mahl mit Vergebung verbunden ist. Das ist noch durch ein einziges Wort miteinander verknüpft, ein Wort, das es nur zweimal in der Bibel gibt. Und auch diese Verse möchte ich euch kurz zum Abschluss vorlesen. Es zeigt für mich einfach, wie genial die Bibel ist, wie die Dinge miteinander verwoben sind, wie sich eins zum anderen ergänzt und wie ein Buch, was doch Menschen geschrieben hat, doch wirklich göttlichen Ursprungs ist, Inspiration funktioniert. Es gibt also ein Wort, das kommt nur zweimal in der Bibel vor. Und das eine Mal ist es in diesem Innenhof und das andere Mal ist es an dieser Gelegenheit am Strand. Ich lese die beiden Verse vor. Johannes 18, Vers 18. Und ihr sagt mir am Ende, welches Wort kam zweimal vor? Johannes 18, Vers 18. Es standen da aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht und es war kalt und sie wärmten sich, aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Kein besonderer Satz. Wir würden es überlesen. Jetzt lese ich noch Johannes 21, Vers 9, diese Begebenheit am Strand mit diesem Mahl. Und als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fische darauf und Brot. Welches Wort hat sich denn nun wiederholt? Es gibt es nur zweimal an diesen beiden Stellen. Ich glaube, Gott sagt hier ganz deutlich, das gehört zusammen. Er müsste ihn nicht dreimal dran erinnern. Er will ihm versichern, für alles, für wirklich jedes deiner Dinge, unserer Schuld ist er gestorben. Das ist verbunden. Schuld und Vergebung geht mit dem Auftrag, tue Gutes, setze dich einher. Weide meine Lämmer. Ich möchte eine Minute Ruhe euch geben und euch nachdenken lassen, ob es nicht doch Dinge gibt in eurem Herzen, die ihr euch geistlich vornehmen wollt. Geistlich. Legt sie Gott vor, in dem Bewusstsein und in dem Vertrauen, dass eure Stärke und Kraft nicht in eurem Wollen liegt, in eurer Disziplin, sondern tatsächlich in ihm. Nehmt euch etwas Geistliches vor. Denn ich finde, Petrus' Vorhaben, nichts zwischen sich und Jesus kommen zu lassen, mit ihm zu gehen, wohin es auch geht, immer in dieser Verbindung dran zu bleiben, ich finde, die ist ganz wertvoll und die kann ich mir für mich und für jeden von uns nur wünschen. Ich gebe nun eine Minute Zeit, in der ihr ins Gebet gehen dürft und werde danach mit einem Gebet abschließen. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir als Menschen in diesem neuen Jahr. Uns ist an mancher Stelle schmerzlich bewusst, wie wir sind und dass wir auch geistig alle Potenzial haben zu wachsen. Unser Herz sehnt sich auch danach und wir trauen es uns manchmal nicht zu sagen, weil wir zu sehr auf unser Fleisch schauen und wissen, dass wir schwach sind. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du angesichts unserer Schuld sagst, dafür bin ich gestorben und ich brauche dich. Du willst nicht nur mit uns zusammenarbeiten, du willst durch uns sprechen. Du willst durch uns Hand sein in dieser Welt, Fuß sein in dieser Welt, Wort sein in dieser Welt, Licht sein in dieser Welt. Auch wenn diese Welt total verrückt ist. Und mehr als nur manchmal, uns auch Wege gehen lässt, an denen wir uns wiederfinden, wo wir gar nicht sein wollen. Herr, ich bitte dich, nimm Schuld von uns. Schenk uns ein neues Herz, ein reines Herz, so wie du es versprochen hast. Und lass uns in deinen Schritten gehen, in den Werken, die du für uns schon bereitet hast. Hilf uns in diesem neuen Jahr, unsere geistliche Beziehung zu dir ganz bewusst zu gestalten. Ganz bewusst aus deiner Gnade zu leben und auch gnädig zu sein mit unserem Nächsten. Hilf uns, dass wir Lasten ablegen können und sie nicht wieder einander und auch uns immer wieder vorhalten. Hilf uns, diesen Auftrag zu hören, dass du wirklich zu einem jeden von uns sprichst. Weide meine Lämmer, sei ein Segen. Setze dich ein für das Gute. Kümmere dich, so wie du es immer getan hast und auch weiterhin tun wirst. Hab Dank, dass du diesen Weg mit uns gehst und uns führst. Im Namen Jesu. Amen.